Es ist wieder soweit, es ist die letzte Episode unserer Staffel Nummer 12 und die Episode Nummer 15 und die ist wie immer reserviert für eure Fragen. Deswegen geht es heute um gar nichts anderes. Ihr habt es im Titel gelesen, auch das Thema Zinsen ist wieder dabei, aber nicht nur Zinsen, sondern wir klären in dieser Staffel auch die Fragen rund um das Thema Grundsteuer, die anstehende Bundestagswahl, wie gesagt Zinsen und einiges mehr. Und hier die Fragen von euch im Einzelnen. Die Zinsen für Finanzierung sind zuletzt wieder gestiegen. Warum? Wie geht es weiter bei der Grundsteuer? Wird sie immer teurer? Ihr seid ja noch relativ optimistisch, was die Konjunktur angeht, aufgrund der Entwicklung im Dienstleistungssektor. Aber wird der Sektor nicht auch runtergezogen, wenn die Industrie weiter schwächelt? Was erwartet ihr in Bezug auf die Mietpreisregulierung von der nächsten Bundesregierung? Wird die neue Bundesregierung das Heizungsgesetz wieder abschaffen? Die Zinsen sollen ja wieder fallen. Sollte man mit dem Kauf einer Immobilie daher besser warten? Und noch nachgereicht zu der letzten Episode mit der Interhyp, aufgepasst, fünfjährige Finanzierungen haben eine Spezialität, wenn man dann wirklich die Laufzeiten mischen wollte. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute, es ist die Episode 15 in der Staffel 12 und die ist wie immer die letzte Episode einer Staffel und für eure Fragen reserviert. Und deshalb wollen wir uns auch heute um all das kümmern, was euch unter den Nägeln brennt und was wir in dieser Staffel nicht genug behandelt haben. Das ist natürlich das Thema Zinsen, das ist das Thema Preisentwicklung und eine ganze Menge rund um das Thema Politik, die Bundestagswahl, die Grundsteuer, all diese Themen, die wir natürlich auch hier nochmal für euch aufarbeiten an den Themen, wo wir eigentlich, wir dachten, wir hätten es vollständig gemacht, aber dann haben wir es doch nicht so ganz erwischt. Insofern reichen wir das jetzt nach und das machen wir natürlich wie immer hier im perfekten Duo mit dem allseits beliebten und bekannten und berühmten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke.
Genau, also lass uns direkt einsteigen ohne langes Vorgeplänkel. Die erste Frage. Die Zinsen für Finanzierung sind zuletzt wieder gestiegen. Warum, Michael?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das hochgekocht ist, auch bei vielen Kapitalanlegern. Ich habe dazu auch Posts von Marco, zum Beispiel von Immocation gesehen, der gesagt hat, wie kann das sein? Jetzt sind auf einmal die Zinsen wieder im Januar so stark gestiegen. Tatsächlich haben wir einen relativ starken Zinssprung gehabt und das zeigt eben auch, wie komplex das Thema Zinsen ist. Was ist passiert? Naja, in den USA gibt es zunehmend Sorgen auch von Investoren, was die Tragfähigkeit der Schulden in den USA angeht. Das hat dazu geführt, dass ja die Zinsen letztlich für US-Staatsanleihen gestiegen sind. US-Staatsanleihen und europäische Staatsanleihen sind schon auch irgendwo Substitute für viele Anleger. Das treibt dann auch schnell mal die Zinsen da hoch und das hat eben dazu geführt, dass die höheren Staatsanleihenzinsen letztlich auch auf den Immobilienfinanzierungsmarkt gewisse Rückwirkungen haben. Wir haben es in der letzten Folge ja auch gehört von Stefan Hillbrand, ne? Die Unternehmen, die Banken wollen sich auch refinanzieren am Kapitalmarkt. Wenn eben da die Zinsen steigen, dann geben die das auch schnell an die Kunden weiter. Wir sehen aber jetzt schon wieder, dass die Zinsen ja auch wieder leicht gesunken sind, also teilweise dieser Anstieg auch schon wieder kompensiert ist, weil eben die Lage sich dann doch wieder etwas entspannt hat und weil dann die langfristigen Perspektiven vielleicht auch wieder eher durchschlagen. Also für mich zeigt das vor allen Dingen dieser kurzfristige Volatilität, dass der Markt einfach unsicher ist, dass es immer mal auch Ausschläge nach oben geben kann. Dass natürlich auch große Sorgen gibt, wie die Politik sich auch entwickelt, welche Wolken die Politik da auch schlägt. Auch das Thema Zölle, ja, wenn es wirklich zu einem erheblichen Zollkrieg kommen kann, führt das natürlich schon zu einem gewissen Anstieg der Inflation. Das wird automatisch dazu führen, dass die Zentralbanken weniger Spielraum haben, die Zinsen zu senken. Auch das kann das Ganze nochmal bremsen. Also von daher unterstreicht diese Entwicklung im Januar einfach, da ist eine große Unsicherheit auch bei den Banken. Und es kann eben immer mal auch dann Ausschläge in die eine oder andere Richtung geben. Umso wichtiger, was eben wir letztes Mal auch gesagt haben, man muss schon einfach vergleichen und gucken, damit man den bestmöglichen Zins dann auch für sich sichern kann.
Vielen Dank, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Insofern geht's hier direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar ist die Frage eingereicht worden, wie geht es weiter bei der Grundsteuer? Steuer wird es immer teurer? Fragezeichen. Michael, was glaubst du, wird es immer teurer?
Naja, tendenziell haben wir selten erlebt, dass man weniger für die Steuern zahlt. Ne? Also irgendwo geht es immer nach oben. Die Frage ist natürlich, in welchem Steigerungsmaße geht das eher mit der Inflation weiter oder tatsächlich überproportional weiter? Wir haben jetzt, wir sind ja noch nicht am Ende quasi. Es kommen ja immer mehr Steuerbescheide an. Man schaut dann drauf und denkt, oh, das ist aber ganz schön viel geworden. Wobei ich jetzt persönlich sagen muss, bei mir ist gar nicht so stark angestiegen. Also geht auch mal durchaus, dass es da eine gewisse Stabilität gibt. Aber in vielen Fällen geht es eben nach oben. Der Grund ist ja einfach, die Kommunen haben große Probleme. Sie haben große Finanzprobleme. Sie müssen irgendwo die Haushaltslöcher stopfen. Und die Grundsteuer ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie sie das können. Was das Ganze aber doch ein bisschen einhegt, und es kommen ja auch Kommunalwahlen immer mal wieder, dass die Bürger eben dann auch sagen, naja, so teuer wird's und das können wir uns nicht leisten und wollen wir uns nicht leisten. Und solange die Mieter eben auch die Grundsteuer letztlich bezahlen, solange gibt's da aus meiner Sicht eben auch einen gewissen Stoppfaktor, ja, dass die Kommunen dann sagen, okay, ich kann mir das nicht leisten, die Mieter laufen Sturm, wenn die Grundsteuer immer weiter steigt. Und ich glaube, das hegt irgendwo die Kommunen dann auch ein bisschen ein, dass es da nicht zu überzogenen Entwicklungen kommt. Deswegen betrachte ich mit Sorge, wenn dann auch zum Beispiel bei der SPD im Wahlprogramm drinsteht, zukünftig soll doch die Grundsteuer bitte vom Eigentümer bezahlt werden. Ja, und das ist natürlich dann schon, das ist dann eine kleinere Gruppe. Das sind ja deutlich weniger Haushalte und auf die kann man dann natürlich ja leichter so eine Belastung geben. Zumal dann eben auch oftmals argumentiert wird, naja, die sind ja sowieso reich und da können die sich das ja auch leisten. Also das ist von daher auch politökonomisch sehr, sehr spannend. Aber solange das Thema eben auch von den Mietern bedient wird, solange die richtigerweise diese Steuer zahlen, solange wird es, glaube ich, in einem hoffentlich noch verträglichen Maße nur teurer.
Ja, politökonomisch spannend, nehme ich mal in meinen aktiven Wortschatz auf. Ist ja wieder eine Gerechtigkeitsdebatte, die wir hier führen. Das ist ja heute nicht unser Thema, aber genau, irgendwo, also ich meine, es muss doch auch volkswirtschaftlich jetzt irgendwo mal einen Punkt geben, an dem Steuern nicht weiter steigerbar sind, oder? Wo man einfach sagt, nö, also wenn man das jetzt mal ordnungspolitisch betrachtet, dann bestrafen wir ja eigentlich mit einer Steuer. Und nichts anderes ist ja, wenn man immer sagt, Lenkungssteuer und so, ne? Wir besteuern, was wir nicht wollen. Und der Faktor Arbeit wird wahnsinnig besteuert, zum einen. Und zum anderen aber auch das Thema Lebensraumschaffung, weil nichts anderes ist ja die Besteuerung von Grundbesitz. So, und nun ist ja die Frage, gibt's da nicht irgendwo ökonomisch so einen Punkt, wo man sagt, da ist dann auch ein natürliches, weil dann hat keiner mehr Bock drauf. Also wenn man jetzt überlegt, das machen nur noch die Eigentümer, dann sagen die auch irgendwann, das ist ja am Ende eine versteckte Finanzierungserhöhung, wenn du so willst, oder das ist eine Nebenkostenerhöhung. Das muss doch irgendwo den Sweet Spot geben, wo man sagt, oder ist das wie mit Auktionen, solange das irgendwie noch ein Plus gibt, ein kleines, ist ja in Ordnung. Wir arbeiten bis jetzt nur Januar bis Juni für den Start, so bis August ist auch noch okay.
Also wir müssen auf jeden Fall was an den Steuern tun, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Und ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass wir die Unternehmenssteuer zum Beispiel senken. Ja, da stehen wir einfach im internationalen Kontext wirklich schlecht da. Wir waren mal richtig gut, was die Steuerbelastung angeht, da sind wir schlechter geworden. Einkommenssteuer natürlich auch, ja, weil umso höher die Steuer, umso weniger arbeitest du. Aber Grundsteuer ist natürlich das Spannende. Es gibt ja theoretische Abhandlungen, unter anderem von Henry George, der das in den 1840er Jahren ja schon beschrieben hat. Die Grundsteuer oder die Bodensteuer könnte ja eine Alleinsteuer sein. Weil den Boden kannst du ja nicht ausweichen. Ja? Der Boden ist da und wenn dir das Ding gehört, du kannst ihn ja auch nicht mitnehmen und irgendwo anders auslegen, ausrollen, das geht nicht. Theoretisch kann der Staat dann quasi die Steuerschraube immer weiter erhöhen. Das ist sicherlich die Gefahr. Und deswegen denke ich auch, solange das eine gewisse Nutzersteuer ist, in dem Sinne, dass derjenige eben bezahlt, der für die kommunalen Nutzung davon ja auch profitiert, ja, solange gibt es da eine natürliche Grenze. Aber ansonsten, ja, kannst du natürlich sagen, gerade so eine Bodenwertsteuer, die könntest du immer weiter erhöhen, ohne dass du wirklich reagieren kannst. Außer natürlich, du sagst dann, gerade im kommunalen Wettbewerb, das ist ja auch spannend, dass es noch einen kommunalen Wettbewerb gibt. In der Kommune, da gehe ich nicht mehr hin, die haben 50% Steuern, gehe ich lieber woanders hin.
Ja genau, Voting by Feed wollte ich gerade sagen, wobei natürlich eine immer weitere Erhöhung der Steuern auch den Preis dann immer weiter senken würde. Das würde dann ja auch passieren.
Richtig,
ja
natürlich,
immer
klar.
Weniger attraktiv. Das heißt, meine Bewegungsfreiheiten sinkt sozusagen mit jedem. Das ist schon, also in Wahrheit sind wir sozusagen als Eigentümer von Grund und Boden, sind wir so ein bisschen der Frosch im heißen Wasserglas, ne? So, mal gucken, wann er springt und ob er überhaupt springt, oder?
Aber natürlich, es gibt natürlich weitere Effekte, die Kommune auch berücksichtigt. Wenn du die Steuer so hoch schraubst, dann sagen die Eigentümer auch irgendwann, dann investiere ich da einfach auch nichts mehr drin, ne? Und dann verfallen die Gebäude und etc. Das will man natürlich auch nicht. Aber im internationalen Vergleich sind wir immer noch relativ moderat bei der Grundsteuer. Also das
sag mal ein paar Zahlen. Also
das habe ich jetzt nicht im Kopf, das habe ich nicht. Müsste ich die OECD-Steuern Textbook mal wieder rausgraben. Ist vielleicht was für die nächste Staffel. Wir gehen ja bald in die nächste Staffel. Machen wir das mal. Vielleicht täusche ich mich ja auch und die Steuerbelastung in Deutschland ist da schon deutlich höher. Ich schaue mir das nochmal an.
Ja, genau, das müssen wir auf jeden Fall mal rausarbeiten, weil das ist ja interessant. Das ist ja sozusagen für den Ausblick auch wichtig. Also auch so plausibilisieren wir ja auch immer Entwicklungen für Eigentum und Immobilienpreise insofern. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ja vor allen Dingen in deine Richtung gerichtet, ganz offensichtlich. Hier geht es um Optimismus. Ihr seid ja doch relativ optimistisch, was die Konjunktur angeht, aufgrund der Entwicklung im Dienstleistungssektor. Aber wird der Sektor nicht auch runtergezogen, wenn die Industrie weiter schwächelt? Und jetzt kommst du. Natürlich, würde ich sagen. Klar. Und was sagst du als hoffnungsloser Optimist und...
Ja, ist natürlich so, ne? Das muss man schon sagen. Also der Dienstleistungssektor ist noch relativ stabil. Wir haben da zuletzt, glaube ich, 1,6% Bruttowertschöpfungsanstieg gehabt. Das ist durchaus in Ordnung. Viele Städte entwickeln sich noch gut. Aber klar, wir haben natürlich auch viele unternehmensnahe Dienstleistungen. Wenn da keine Aufträge mehr aus der Industrie kommen, dann wird es irgendwann auch schwierig. Natürlich, wenn auch die, wenn die Arbeitslosigkeit in der Industrie steigt, dann wird das auch schwieriger. Also das hat natürlich schon einen Effekt. Ne? Also so ganz rausziehen kann man sich da nicht. Und deswegen ist es natürlich wichtig, auch für den Immobilienmarkt, dass eben die Konjunktur irgendwann wieder auch insgesamt an Fahrt aufnimmt. Ne? Aber wir stehen da insgesamt noch besser da. Ist auch spannend. Wir haben jetzt vor kurzem Zahlen veröffentlicht zur Mietpreisentwicklung in den letzten 3 Jahren. Ein Standort, der da auffällt, weil er so eine schwache Mietpreisentwicklung hat, das ist Wolfsburg. Ja, Wolfsburg, ich glaube nur 1,8% Mietpreiswachstum, Neuvertragsmieten in 3 Jahren, ist also fast nichts. Klar, ist vielleicht ein entspannterer Markt, aber deutet eben auch auf die Probleme am Standort hin. Ja, und also ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Und natürlich, umso länger diese Schwächephase der Industrie anhält, umso schwerer wird es auch für den Dienstleistungssektor. Wir sehen ja in unseren Konjunkturbefragungen auch, es gibt auch viele Dienstleistungsunternehmen, die mittlerweile sagen, naja, vielleicht muss ich eher auch Personal entlassen oder in die Verrentung schicken und nicht unbedingt aufstocken. Also das hat schon auch Schleifspuren. Das ist leider so. Und da können wir uns das auch nicht schönreden.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich könnte jetzt wieder wettern, aber es nützt ja nichts. Der Zusammenhang ist da. Trotzdem, und das muss man vielleicht an dieser Stelle, auch wenn ich ja nicht dazu neige, überdimensioniert optimistisch zu sein, im Gegensatz zu unserem Professor Doktor. Wir haben, also wir schrumpfen ja ganz langsam, ne? Es ist ja ein wirklich ganz langsames Nicht-Weiter-Wachsen. So, natürlich verlieren wir das Gap und es wird zinseszinseffektenmäßig immer größer, aber wir haben ja irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre gesehen mit einer Agenda 2010 und so. Wir erinnern uns. Damals waren wir auch schon mal ganz hinten in den ganzen Wachstumsdaten der europäischen Vergleiche und das hat ja doch relativ schnell dann funktioniert, dass alle sagten, alles klar. Also insofern habe ich die Hoffnung, weil wir erstens sozusagen stabil null sind mit leicht Nase unter der Wasserkante. Wenn jemand kommt, der jetzt mutig Reformen anpackt, dann könnte es auch schnell wieder nach oben gehen.
Hauke glaubt noch an die Politik. Das müssen wir jetzt auch rot markieren im Kalender.
Naja, am Ende geht's ja darum, dass die sich wie so ein siechender, also das ist ja der Mehltau von zu hohen Energiepreisen, von zu viel Bürokratie. Das ist ja alles staatsgemacht und das kann natürlich auch vom Staat wieder zurückgenommen werden. Also ich glaube nicht daran, dass wir ein deutsches Mindset-Problem haben oder dass wir als Deutsche das Problem haben, dass wir zu faul sind oder nicht genügend arbeiten. Ich glaube, da ist einfach der Markt so traktiert von Eingriffen, dass wenn man die wieder zurückbaut, wir uns auch erholen können. Gerade wir Deutsche, glaube ich, haben eine hohe Resilienz und eine richtig gute Arbeitsmoral. Also das glaube ich schon. Ich arbeite nun viel mit europäischen Nachbarn und da gibt es auch nach wie vor eine hohe Meinung von den Deutschen an sich. Also insofern, ich glaube schon, dass wir da eine hohe Resilienz haben, wenn man dann endlich aufhört, uns beide Beine zusammenzubinden und auch noch den rechten Arm auf den Rücken. Ich glaube, dann könnte das schon wieder was werden.
So, sogar dein Freund Robert Habeck hat doch gesagt, wir müssen die Kettensäge ansetzen.
Ja, Robert und ich. Es ist sehr, sehr lange her. Da war ich noch für Vattenfall tätig und er war der Umweltminister in Schleswig-Holstein. Da ging es um ein Kraftwerk in Wedel. Da haben wir mal zusammen auf dem Podium gesessen. Ich als Projektleiter für das neue Kraftwerk und er als, wie gesagt, Umweltminister. Lang, lang ist her, aber auch damals waren wir uns erstaunlicherweise schon gar nicht so einig. Wobei unser Konzept echt gut war. Aber genau. Also insofern, das ist eine lange Geschichte zwischen uns und die Kettensäge traue ich ihm einfach nicht zu. Entschuldigung, so viel Ehrlichkeit muss an dieser Stelle auch sein. Gut, aber wo wir gerade dabei sind, über Regulierung zu sprechen, ist die nächste Frage, die da genau reinpasst. Was erwartet ihr in Bezug auf die Mietpreisregulierung von der nächsten Bundesregierung? Lieber Michael, schau mal in deine Glaskugel, sag uns doch mal, die nächste Bundesregierung ist wie nochmal genau und was erwartest du von ihr?
Ja, es ist natürlich schwierig, ne, weil wir jetzt überhaupt nicht wissen, wer es denn wird. Ne? Ich glaube, es ist vielleicht auch offener als noch vor kurzem gedacht. Das muss man auch sehen, wenn man jetzt mal in die Wahlprogramme schaut, also Union sagt, naja, wir schauen mal, und wir sind da eigentlich offen, soll schon ordentlich reguliert sein, auch was die Miethöhe angeht. Grüne und SPD überbieten sich ein bisschen im Regulierungswettbewerb. Also geht es dann um Erweiterung der Mietspiegel auf die letzten 10 Jahre, Kappungsgrenzen nur noch 6% statt 15% aktuell in angespannten Regionen, Mietpreisbremse auch auf die Gebäude der letzten 5 Jahre statt Befreiung ab 14. Also da sind schon einige schmerzhafte Dinge drin. Ob es so schlimm kommt, ich weiß es nicht. Ich glaube ja immer, die Politik muss sich auch klar machen. Das hat eben auch Rückwirkungen und das führt dazu, dass eben weniger in die Bestände investiert wird. Ich glaube aber, ein Bereich, das wird auch viele schmerzen, der wird wahrscheinlich schon stärker reguliert und das ist dieser ganze Bereich Kurzzeitvermietung, möbliertes Wohnen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was die Regierung oder was die Politik zunehmend auf dem Schirm hat. Ne? Also Stichwort Monteursvermietung und ähnliches. Also das höre ich immer mal wieder aus der Politik, auch so dieses, naja, wie kann das sein, dass man da die dreifache Miete bekommt, etc., nur weil da möbliert und an Mitarbeiter vermietet wird. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, wir brauchen auch Mitarbeiterwohnungen. Das ist durchaus wichtig, auch um Fachkräfte zu bekommen und die erstmal zu integrieren, dass die erstmal eine Wohnung haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man in dem Bereich aktiv wird und da die eine oder andere Schranke aufsetzt. Und von daher, das wäre so meine Glaskugel, dass sich da in dem Bereich auf jeden Fall was tut.
Ja, glaube ich auch. Viel zu populär geworden im Sinne von, es wird zu viel drüber gesprochen. Ich glaube, es ist gar nicht so ein ganz großer Anteil vom Markt. Das ist mal wieder so diese Beobachtung von, da gibt es einen Misszustand und alle reden drüber. Ich glaube gar nicht, dass, oder hast du irgendwelche Zahlen dazu? Also reden wir über...
Nee, Zahlen habe ich nicht. Das wäre tatsächlich mal spannend. Ist schwierig, ja, aber könnte man mal ein bisschen rausarbeiten. Ich glaube schon, dass es mehr geworden ist. Vor allen Dingen natürlich relativ, weil wir weniger reguläre Mietverträge haben, die angeboten werden. Da geht natürlich viel an den Portalen vorbei, ja, weil wer eine Wohnung hat, eine günstige Wohnung, der muss nicht inserieren. Dazu gibt es eben auch eine relativ geringe Fluktuation. Also da ist es schon relativ mehr geworden, aber es könnte auch absolut an der einen oder anderen Stelle mehr geworden sein. Und wenn ich so im Bekanntenkreis dann mal höre, gibt es auch Leute, die sich vielleicht noch gar nicht so mit Vermietung beschäftigt haben, die dann aber sagen, ja, oder soll ich das vielleicht doch so gewerbsmäßig, Monteurswohnung und so, und das ist doch ganz interessant. Also das macht schon stark die Runde, und natürlich sagt die Politik, unser Fokus ist, reguläre Mietverhältnisse zu haben für die Leute vor Ort. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass, also ich würde mich zumindest darauf einstellen, und das ist vielleicht für den einen oder anderen schon mal wichtig, zu überlegen, was ist denn mein Plan B vielleicht?
Ja, absolut. Wobei natürlich auf der anderen Seite ist es auch nach wie vor wichtig, dass wir diese Wohnungen erhalten. Es ist also nicht so, dass wir die einfach alle abschaffen können. Richtig. Weil wenn ich wirklich mal eine ausländische, hochqualifizierte Arbeitskraft hierher bekommen möchte, dann ist alles ohne Wohnung echt schwierig. Mhm. Also insofern hoffen wir, dass das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird. Nun gut, kommen wir zu meinem Lieblingsthema der letzten paar Staffeln. Das ist das Heizungsgesetz. Wird die neue Bundesregierung das Heizungsgesetz, es bleibt im Halse stecken, wieder abschaffen?
Ja, das wird ja so langsam konkret, ne? Also die kommunale Wärmeplanung geht ja überall voran. Spätestens 2028 müssen alle Kommunen damit fertig sein, also die Städte. Dann müsstest du ja, wenn deine Heizung ausfällt und du die nicht reparieren kannst, mitunter eine Heizung einsetzen, die zu 65% mit erneuerbaren Energien funktioniert. Das ist natürlich schon massiv, ja, das kann massiv sein, gerade wenn du ein nicht besonders gut gedämmtes Haus hast, ne, was du dann nochmal dämmen musst. Also von daher ein großes Aufregerthema. Die Union hat ja jetzt in ihrem Sofortprogramm stehen, Heizungsgesetz abschaffen. Bin ich gespannt. Sie wird das ja nicht alleine machen können, je nachdem, mit wem sie da zusammengeht. Ich glaube aber schon, dass die Chance groß ist, dass dieses Heizungsgesetz zumindest angepasst wird. Also ich glaube auch, zumindest bei der SPD gibt es auch so diese Vorstellung, naja, das ist für viele einfach schmerzhaft und unnötig. Bei den Grünen weiß ich nicht, aber ich glaube auch da würde man sich zumindest auf eine Reform einlassen. Also ich glaube nicht wirklich, dass es komplett abgeschafft wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass entweder die Fristen deutlich nach hinten gesetzt werden oder man auf andere Art und Weise da Erleichterungen schafft.
Also du gehst auf jeden Fall von einer Aufweichung aus.
Ich gehe von einer Aufweichung aus, ja.
Ja, okay, wie auch immer sie aussieht. Ja, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das so, wie es im Moment beschlossen ist, nicht kommt, aber du weißt ja, das politische Berlin kreist irgendwie um eine andere Umlaufbahn als der Rest von uns.
Ja, es ist immer schwierig, wenn sowas dann schon mal drin ist. Ich meine, was ist jetzt passiert? Ne? Das ist ja eigentlich das Fatale. Der Absatz von Wärmepumpen ist deutlich eingebrochen. Also wir waren da ja im deutlichen Aufwärtstrend und ich meine, die Technologie ist an sich ja auch gut und ausgereift und das macht auch Sinn. Aber es gibt jetzt einfach viele, die sagen, boah, jetzt warte ich erstmal. Ne? Und eigentlich dieses Warten ist ja auch für den Klimaschutz genau das, was wir nicht wollen. Und deswegen ist die nächste Regierung auf jeden Fall gut beraten, ein Gesetz, also wenn sie es reformiert oder abschafft, aber auf jeden Fall Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen man planen kann.
Genau.
Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und natürlich soll man Entscheidungsfreiheit haben, aber man muss sich schon klar machen, wir haben dieses Ziel 2045 oder vielleicht auch 2050, aber sagen wir 2045 ist im Moment der Stand, dass wir bis dahin klimaneutral werden wollen. Ja, und dann muss man eben wissen, okay, der CO2-Preis steigt entsprechend oder es gibt entsprechende Rahmenbedingungen, die eben dazu führen, dass ich irgendwann sanieren muss und irgendwann eben was tun muss. Aber die Planungssicherheit ist einfach wichtig. Und jetzt diese Überlegung bei vielen Leuten, ach, das wird ja vielleicht auch wieder abgeschafft, das ist eigentlich wirklich kontraproduktiv.
Genau, kann ich so unterschreiben. Ich könnte jetzt sehr lange hetzen, aber es geht vor allen Dingen darum. Und ich glaube, dieses Chaos, das er mit diesen ganzen Förderprogrammen da vor 2 Jahren angestiftet hat, also er ist in diesem Fall Herr Habeck, das ist genau das, was wir überhaupt nicht brauchen können. Also das muss dringend aufhören, dass sozusagen eine Bundesregierung nicht die notwendige Verlässlichkeit ausstrahlt, die man braucht, um Projekte auch langfristig zu planen. Weil wenn ich in Wahrheit nicht weiß, ob ich zu dem Moment, wo ich zum Architekten gehe oder die Finanzierung gerade noch baue, was ja viel mit den Förderprogrammen zu tun hat, ob das noch in Kraft tritt, wenn ich dann auch in die Bauphase eintrete, das ist schwierig. Gut, lassen wir das dabei. Verlässlichkeit ist der Wunsch, den wir haben, und vielleicht schreibt sich das ja irgendwer auch wieder auf die Fahne. Ne? Ein Bundesminister, der zu seinem Wort steht, das wäre ja was. Das war jetzt auch polemisch, ne? Aber irgendwie auch ein bisschen wahr. So. Dann lass uns nochmal einsteigen zum Thema Zinsen. Die Zinsen sollen ja eigentlich wieder fallen. Und nun sind sie gerade wieder gestiegen. So steht es ja auch bei uns im Titel. Die Zinsen sind wieder gestiegen. Warum eigentlich? Und deswegen natürlich die berechtigte Frage. Sollte man mit dem Kauf daher besser jetzt noch warten? Das Warten, das wir eigentlich nicht wollen, aber ist ja eine berechtigte Frage. Wenn die Zinsen wieder fallen sollen, und sind sie noch nicht, da hatte ja auch der Kollege Hillbrand von Interhyp eine sehr eindeutige Meinung zu, dass er sagt, also wir haben eigentlich ein gutes Zinsniveau im Moment, was die 10-jährige Zinspreisbindung angeht und die Preise sind okay, also lieber jetzt einsteigen. Was sagst du?
Ja, das ist so die Standardfrage, die ich auch immer wieder von Journalisten gestellt bekomme. Jetzt kaufen, warten. Also das ist natürlich einfach schwierig, ne? Weil wir alle nicht genau wissen. Also dieses optimale Timing, das ist, glaube ich, das, was wir alle uns wünschen, aber was natürlich kaum möglich ist. Wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, ja, die Zinsen könnten noch etwas fallen, ja. Aber wir wissen auch, die Preise werden dann eher wieder steigen. Ja, das heißt, das ist natürlich schon ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Und natürlich die Konkurrenz um die Gebäude wird dann auch wieder steigen, wenn die Zinsen entsprechend gesunken sind. Also das macht es dann natürlich auch wieder schwieriger. Und es ist einfach so, dass wir eine Phase haben, wo die Zinsen, also Zinsprognosen sind sowieso absolut schwierig. Und es kann eben relativ viele Ausschläge noch nach oben oder unten geben. Da gibt es keine Sicherheit. Und natürlich könnte man jetzt sagen, Mensch, in 5 Jahren sind doch wahrscheinlich die Zinsen niedriger. Aber dann habe ich eben auch 5 Jahre darauf gewartet und natürlich auch entsprechend Renditen verschenkt. Also ich glaube, das Entscheidende ist einfach zu überlegen, ob nun als Selbstnutzer oder Kapitalanleger, habe ich da ein Objekt, das ich irgendwie attraktiv finde, wo ich dran glaube, dass die Mieten entsprechend steigen oder wo ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren eben selber drin wohnen möchte, mindestens. Und kann ich das gut finanzieren, dann würde ich sagen, machen. Und ansonsten, ja, wenn es nicht das richtige Objekt ist, dann einfach nochmal weiter warten. Aber das Erhaschen dieses optimalen Zeitpunktes, das ist einfach das, was nicht funktioniert. Und von daher sollte man sich davon vielleicht auch ein bisschen loslösen.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Ich meine jetzt mal rückblickend gesehen, ne? Wenn du 2015 eingestiegen bist, ne? Zinsniveau 2,5% oder so, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ne? Und natürlich kannst du dich dann am Jahresanfang 2019 oder 2020 ärgern und sagen, ich hätte jetzt für 1% einsteigen können. Aber wenn du jetzt nochmal rückblickend schaust, musst du sagen, ich habe ja auch eine tolle Wertentwicklung gehabt mit dem Objekt. Und diese Wertentwicklung, die ich über die Jahre gehabt habe, die hätte ich ja verschenkt. Also insofern muss man einfach auch sagen, naja, selbst wenn es dann nochmal deutlich günstiger wird, ich habe ja trotzdem etwas davon und ich profitiere auch davon, weil die Werthaltigkeit oder die Wertsteigerung meiner Immobilien dann einfach nochmal zulegen.
Genau, und du hattest ja auch mal aufgeschrieben, weil ja immer wieder die Theorie da war, in den 80er Jahren hatten wir ja noch Zinsniveaus, die waren so wie heute unsere Dispozinsen, wenn man Immobilien finanzieren wollte. Und war es denn dann sozusagen früher nicht alles viel besser? Das ist ja sozusagen die Frage, ne? Immer wieder, unsere Eltern konnten viel leichter Immobilien kaufen und das bewahrheitet sich ja in Wahrheit nicht.
Nein.
Auflistung, Aufarbeitung haben wir ja auch noch in petto.
Genau.
Insofern.
Genau.
Na gut, das ist schon die vorletzte Frage für heute. Wir sind allerdings auch schon fast durch, merke ich gerade mit der Zeit, es fliegt mal wieder. Dann nämlich noch nachgereicht zur letzten Episode mit der Interhyp. Da ging es um die Frage, wer sozusagen dem Zinsniveau jetzt nicht traut und 10-jährig abschließt und dann aber nach 5 Jahren vielleicht merkt irgendwie, oh, da gibt's was Besseres, der hätte ja auch noch mal eine Möglichkeit, das dann entsprechend anzupassen. Da gab es aber eine Spezialität, Michael, erklär mal.
Genau, da hat Stefan noch drauf hingewiesen, finde ich auch einen wichtigen Hinweis. Ich habe ja gesagt, es macht jetzt vielleicht durchaus Sinn, in dieser Phase Zinsbindung zu mischen, zu sagen, ich mache 5 Jahre Zinsbindung und 20 Jahre Zinsbindung. Aber der Hinweis kam, naja, wenn ich nach den 5 Jahren in die Prolongation gehe, dann habe ich ein großes Problem, zu einer anderen Bank zu gehen. Ja, weil ich muss eigentlich den Kredit komplett ablösen, damit das funktioniert. Oder ich prolongiere eben bei der jetzigen Bank, bei der ich bin, und muss mich dann eben darauf verlassen, dass die ein entsprechend günstiges Angebot auch haben. Also insofern ist das schon ein gewichtiger Punkt, den man nochmal berücksichtigen muss. Ja, das war mir auch gar nicht so bewusst, aber da muss man eben darauf achten und sich gut beraten lassen in der Finanzierung, wie man das gestalten kann, so dass man wirklich dann auch die Vorteile daraus ziehen kann.
Ja, genau. War mir auch nicht klar und das war auch noch so ein Hinweis, den wir unbedingt mit euch teilen wollten, weil das sieht man ja auf den ersten Blick nicht und ohne, dass es jetzt so abgesprochen wäre, aber an solchen Stellen lohnt sich dann halt Anbieter wie Interhyp einfach wirklich, die solche Dinge im Blick haben und einen dann wirklich zu einer Unabhängigkeit verhelfen können. Die findet ihr auch unten in den Shownotes, genauso wie die E-Mail-Adresse, die direkt zu uns in die, in Anführungsstrichen, Redaktion zu diesem Podcast führt. Wir danken euch herzlich für die Treue und für das Interesse in dieser Staffel. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche in der 13. Staffel und der ersten Episode wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch, warum rede ich eigentlich von wir? Ich meine, ich kann ja gar nicht für dich sprechen.
Doch, du darfst für uns sprechen.
Ja, okay, aber ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, alles Liebe. Das kann Michael gleich noch selber tun, wenn er es wollte. Ansonsten ist es natürlich, wir fühlen uns sehr, sehr wohl mit euch. Wir danken euch auch herzlich für euren Support auf YouTube. Wer da noch nicht vorbeigeguckt hat, da gibt es auch eine rege Diskussion unter unseren Videos, über die wir uns natürlich freuen. Wir haben noch nicht so richtig hingekriegt, das auch zu moderieren, aber das ist der nächste Schritt. Insofern schaut da gerne vorbei. Vielen herzlichen Dank für euren Support dort und bleibt uns treu, wenn ihr mögt. Bis nächste Woche.
Ja, alles Gute und tschüss, bis bald.
Tschüss. Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.